Mit 40 kann man es mit dem Tiger.
Mit 40 kann man es mit dem Tiger.
Der, der mir jetzt da gerade nachgeplappert hat, das ist der Frank.
Und der andere ist der Duri.
Wir sind zwei Kumpels, die sich leider viel zu wenig sehen.
Und haben darum beschlossen, aus unserem Gespräch ein bisschen mehr Verbindlichkeit geben, einen Podcast aufzunehmen.
Das ist die wunderbare Idee und wir hoffen, euch macht es genauso Spass wie uns. Wenn man mit dem Frank podcastet, dann lernt man jedes Mal etwas Neues.
Du hast auch immer die gleichen Herausforderungen.
Also die Lernkurve ist nicht so steil.
Ich mache alles falsch, was man nicht machen sollte. Nämlich
trinken während dem Podcast.
Trinken während dem Reden miteinander. Hoi, Duri.
Hoi, hoi.
Schon mega lange nicht mehr gesehen.
Wahnsinn. Ich habe gedacht, warum das Schweigen im Walde? Ich habe ja wiederholt angeläutet, du hast nicht zurückgeläutet.
Ich muss sagen, ich habe auch angeläutet und du hast nicht zurückgeläutet. Aber wir haben uns immerhin gegenseitig angeläutet.
Ja, und dann habe ich auch gewusst, als du einmal zurückgeläutet hast, dass alles gut ist.
Das ist, es gibt einen Film, der heißt Kitchen Stories. Und der spielt, ich glaube, in Norwegen oder in Schweden und ist so auf dem Land. Und es geht darum, dass so Soziologen, ich habe einmal Soziologie studiert, gehen so zur Landbevölkerung, die beobachten. Die haben das abgemacht mit denen, aber sie dürfen wie nicht interagieren, weil sie müssen sie möglichst in ihrem natürlichen Habitat. Es ist ein bisschen absurd, aber ich habe sehr gerne absurde Geschichten. Und dann sitzt so einer in so einer Küche von so einem Bauer. Und dann läutet dem sein Telefon. Und der andere hockt dort oben und denkt, jetzt nimmt er noch wahrscheinlich das Telefon ab. Und der reagiert einfach nicht. Das Telefon läutet und so. Nach dreimal hört es auf Schellen. Und dann fängt er an, Kaffee machen und so. Und 10 Minuten später kommt der Nachbar rein und sagt, ah, ist gut, ich habe Kaffee gemacht. Dann tun sie ein Käffchen miteinander. Bis sich eben herausstellt, dass die so kommunizieren, weil es ist günstiger. Weil wenn man das Telefon abnimmt, dann muss man ja eine Verbindung zahlen. Und er ist einfach, ich lasse 3 Mal läuten, heisst, ich komme in 10 Minuten zum Kaffee. So haben wir es auch gemacht. Wir haben einfach einander angeläutet und gesagt, schau, ich lebe noch, ich läute dir an.
Also ich habe mich dann auch mal gefreut, dass du angeläutet hast.
Eben, das ist ja das Schöne.
Und man muss ja vielleicht auch sagen, dass du ja schon seit mehreren Jahren, wenn man den Podcast hört, weiss man, dass du nicht mehr auf WhatsApp bist.
Nicht.
Nicht mehr?
Aha, nicht mehr auf WhatsApp, ja.
Also du hast wahrscheinlich nicht geschafft, alles abzustellen, aber du kommunizierst nicht mehr über den Kanal und empfängst es auch nicht mehr.
Ja, ja.
Wenn man dir schreibt, tut es wahrscheinlich immer noch grünes Höckli geben, dass du es bekommen hast und gelesen hast. Nein, ich sage jetzt einfach etwas, aber ich wollte nur sagen, du bist noch einer von den wenigen, wo ich mit normalen Nachrichten kommuniziere. Aber weil du der Einzige bist, sehe ich dann, wenn du mir schreibst, sehe ich das irgendwie 2 Wochen später.
Wieso? Weil du weil ich das abgestellt, dass du Nachrichten bekommst.
Mein Nattel sieht jetzt so aus. Das ist so.
Ja.
Das ist ein leerer Bildschirm. Und ich habe sowieso kein Häkli, wo mich erinnert, 1, 2 oder 3. Mhm. Und ich tue nur noch suchen über die Suchfunktion. Mhm. Ich tue Tabs nur noch via Suchfunktion aufrufen. Und durch das bin ich viel weniger am Handy. Es regen sich alle auf, weil ich bin nicht mehr zu erreichen, ich kommuniziere nicht mehr, ich sehe das Zeug nicht mehr. Weißt du, du musst dann aktiv eingeben, WhatsApp.
Was hat es für Vorteile für dich jetzt? Dass das so, also für die anderen hat es offensichtlich keinen Vorteil.
Ja, nein, ich habe viel weniger Bildschirmzeit.
Ja.
Also du tust dann...
Es ist nicht mehr attraktiv, um drauf zu schauen.
Ja, mal, aber
du schaust drauf und siehst nichts.
Ja, das ist dann nicht, ich bin drauf und denke, ich schaue schnell das WhatsApp, ich schaue schnell dies, ich schaue schnell das. Sondern, oder LinkedIn oder Instagram. Sondern du musst aktiv das anwählen und das machst du ja nicht... Weil du es gar nicht auf dem Schirm hast, weil nicht triggert wird.
Sprichwörtlich nicht auf dem Schirm.
Genau.
Ja.
Und ich kann mich noch erinnern, ich habe doch auch lange auch das Ding auf schwarz-weiß gestellt gehabt.
Ja.
Und durch das kann ich jetzt gleich weiterhin farbig sein, ohne dass ich den Trigger habe.
Mhm.
Weil dann habe ich schwarz-weiß Bildschirm gehabt, dann hast du wunderbare schwarz-weiß Fotos gemacht, aber tatsächlich hast du farbige Fotos gemacht, hast du einfach...
Wo so mittelmässig sind. Aber schwarz-weiß haben sie grossartig ausgesehen.
Ja, ich habe gemeint, ich sei ein grosser Fotokünstler, weil ich mich wieder auf Farbe umgestellt habe. Aber
ja.
Also, es sind ja wahnsinnige Neuigkeiten, die jetzt da passiert sind.
Und nein.
Also ich habe schon gedacht, das ist irgendetwas im Busch, dass du dich dann, dass man uns so nicht mehr meldet.
Ja, ich bin einfach ein bisschen gestresst und so. Dann habe ich immer so an dich denken und den Herzinfarkt. Dann denke ich, wie mache ich jetzt das, dass ich dort nicht reinlaufe?
Und ich weiss nicht, darf man es sagen, du hast gekündigt bei Leib.
Das darf man sagen, ja, absolut.
Du hast gekündigt. Du als grosser Theatermacher.
Also muss ich auch sagen, das ist eine 40% Stelle, also ein Teil von meinem beruflichen und sonst von meiner Beschäftigung. Es ist jetzt nicht so, dass ich von einem Tag auf den anderen alles hingeworfen und es ist einfach anders.
Es war dein sicheres Standbein gewesen.
Ja, genau, es ist so ein regelmässiges Einkommen, genau.
Das regelmäßige Einkommen bei. Jetzt, eben du als Theatermacher,
ja.
Du kannst uns mitnehmen. Wie hast du gekündigt? Als Szene?
Ich habe für mich gekündigt am Wochenende. Bin an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, dass es so körperliche und psychische Auswirkungen hat auf mich. Also, es gibt verschiedene Ursachen, aber es war wie so ein Punkt, wo bei mir so Alarmzeichen losgegangen sind, wo ich gemerkt habe. Also eins war, dass ich das Gefühl hatte, ich werde gerade emotional mega labil. Also ich habe wie so manchmal fast einfach anfangen zu heulen, ohne Ursache. Wie so, das habe ich auch schon gehabt in meinem Leben. Das ist nicht etwas, was mir grundsätzlich Angst macht. Aber ich weiss, so, meine Psyche wird jetzt gerade so ein bisschen belastet. So, also, ich versuche, für mich so Stresszeichen, etwas anderes, was bei mir Alarm auslöst, sind Schlafprobleme. Also, die Nacht irgendwann verwachen und an Zeugs rumstudieren, so. Und so Sachen sind vermehrt auftaucht. Und dann habe ich wie so gewusst, jetzt muss ich etwas ändern für mich, dass ich irgendwie einigermaßen gesund bleiben und so.
Aber es ist klar, dass das auf die Stelle zurückzuführen ist.
Es sind die Sachen, die mich am meisten beschäftigt haben. Es sind x Ursachen, warum das so gewesen ist. Ja, es ist auch noch schwierig. Es ist auch ein bisschen ein Prozess, finde ich, wo man wie herausfinden muss. Zuerst denkst du, ja, ist ja alles easy eigentlich. So. Und also, eben, je nach Perspektive ist es auch easy. Oder es gibt Leute, auch bei Leib, wo so objektiv gesehen viel unter einem höheren Druck stehen oder gestanden sind als ich. Aber das bringt ja alles nichts. Also wenn andere das besser handeln können, senkt das ja nicht mein Stresslevel. Mhm. Und dann habe ich das wie mit meiner Frau noch ein bisschen geklärt und sie ist glücklicherweise so, dass sie eigentlich viel klarer ist und sagt, ja, also ist ja klar eigentlich, auf was das rausläuft. Und entspannt und so. Und als ich dann das noch gemerkt habe, ist es wie so, habe ich wie so das Gefühl gehabt. Und dann bin ich am Montag, das ist kurz vor Ende Oktober gewesen, und dann bin ich ins Büro und habe als erstes einen Termin aufgesetzt mit dem People Specialist. Und dann ist der ganze Prozess losgegangen.
Also zwischen dem inneren Künden und dem Meeting, das du aufgesetzt hast, ist also nicht viele Stunden dazwischen gewesen?
Zwischen dem Entscheid und dem Meeting ist nicht viel dazwischen gewesen. Ist natürlich, der Prozess ist natürlich vorher, logischerweise, ist das nicht etwas, wo ich einfach am Mittwoch denke, ist ein bisschen komisch, und am nächsten Montag künden, logischerweise. Mhm. Ich glaube, das ist bei den wenigsten so. Vor allem auch in einem Umfeld, das ja eigentlich gut zu mir passt. Also, ich habe ja ein mega gutes Umfeld bei Leib und eigentlich die grösste Flexibilität. Und ich bin mir auch bewusst, was ich aufgibt dort. Trotzdem war es auch ein Gefühl gewesen, ein Teil von in so einem Moment, wenn ich so Entscheidungen fälle, ist es ja auch immer so ein Teil von, ich beweise mir selber meine Handlungsfähigkeit. Ob jetzt das genau der richtige Entscheid war oder was, ist dann eigentlich ein bisschen wurscht. Aber der Teil von, okay, ich habe mein Leben im Griff, ich mache etwas, ich entscheide etwas, ich glaube, zumindest bei mir hat der immer so noch positive Auswirkungen. Also, ich wieso merke, ah, okay, ich bin handlungsfähig, ich kann etwas für meine Situation machen. Übrigens, dann natürlich auch, irgendwann denkst du, vielleicht habe ich die falsche, vielleicht ist ja das gar nicht die Ursache. Das weisst du ja nie.
Ja, das verstehe ich gut, die Selbstwirksamkeit. Aber wie war es denn gerade nach der Kündigung? Hat sich das auch nach der Kündigung richtig angefühlt, nachdem du es ausgesprochen hast?
Es hat sich schon richtig angefühlt. Ja, bis heute. Also. Das ist schon. Aber ich bin auch jemand, wo für mich selber in meinen eigenen Entscheidungen schon Sinn erzeugen kann. Also. Es ist wie, ich glaube, ich bin jemand, der Entscheidungen trifft und dann mit denen okay bin. Im Wissen, dass du ja nie herausfindest, wie wär's, was wäre, wenn, kannst du ja nie herausfinden. Du kannst einfach denken, oh Jesus Gott, nein, ich habe, glaube, eine falsche Entscheidung gefällt. Oder du kannst sagen, okay, das habe ich jetzt entschieden. Was kommt das nächste? Was ist die nächste Entscheidung, oder?
Ja, und ich finde auch wichtig, du redest von einem Leidensdruck, von einem Stressgefühl. Und dann musst du ja eigentlich handeln, solange du noch handlungsfähig bist. Mhm. Weißt du, ich habe das Gefühl, wie viele Leute warten viel zu lange und dann können sie eben den Schritt gar nicht mehr machen.
Ja, das ist, glaube ich, schon sehr individuell. Was ist die Situation in was für familiäre oder sonst in deinem Umfeld oder so? Oder was für Gedanken machst du? Aber ja, es ist sicher eine Gefahr, dass du...
Ja, ich meine, du hast ein Kind, eine Familie. Muss ja dann auch, also ich meine, da hat man dann auch noch finanzielle Gedanken, wie dreht sich das? Und dann eben, was gewichtet man mehr? Sicherheit, Angst?
Ja, ja.
Oder Zukunftsperspektive? Und welcher Frank hat denn gekündigt? Der Spieler, der Strateg, der, der einfach nicht mehr können hat?
Ich glaube schon, der sich irgendwie hat, müssen so ein bisschen einen Befreiungsschlag irgendwie gönnen. Also sicher kein Strateg. Ich weiß gar nicht, ob es den gibt, ehrlich gesagt. Nein, kein Strateg.
Der Freiheitssuchende.
Ja.
Ist denn Scham auch ein Gefühl im Zusammenhang mit so einer Kündigung?
Ich glaube schon, ja. Also, es war auch oft ein bisschen traurig gewesen, dass die Leute sagen. Mhm. Gleichzeitig passiert natürlich, also nicht natürlich, aber in meinem Fall ist etwas passiert, dass auch viele Leute ein bisschen traurig reingeschaut haben. Entweder haben sie das einfach mega gut gemacht oder auch so. Ich glaube, bei den meisten Leuten, mit denen, denen ich gut in Kontakt war, bin, die sind auch ein bisschen traurig. Das tut auch wieder gut, weil man denkt, ah, ich habe nicht immer natürlich gewusst, wie viel Wert ich in dieser Firma geschafft haben oder so. Das ist auch immer noch schwierig zum Abschätzen. Und ja, das merkst du dann irgendwie in dem Moment, wenn die Leute, wenn nicht die Leute sagen, ah, okay. Okay.
Ich glaube, zwei von dem vom Liebteam sind besonders traurig. Und weißt du warum?
Ja, nein.
Weil der komische Typ mit den Cremeschnitten immer auf Besuch kommt.
Ah, ja, das ist natürlich so. Ja, das wird, ja, wir könnten, ich glaube, gegen einen Cremeschnitt können wir auch einen Meetingraum über, wo wir einen Podcast aufzeichnen können. Das ist eigentlich auch das Ziel, dass die Beziehung so beendet wird, dass jederzeit sollte möglich sein.
Und weißt du denn schon, was jetzt kommt?
Der Februar.
Also du bist jetzt noch dort, mit anderen Worten.
Ja, genau.
Ich bin noch
eine Woche dort und viele Sachen am Abschliessen, versuche noch möglichst saubere Übergaben zu machen und gleichzeitig auch ein Toleranz sein damit, dass das Team wird ja schon alles Nötige schaukeln, auch wenn mir etwas ab dem Karren geht, noch bis dorthin. Also
hast du jetzt also eine schwierige Zeit gefunden von Oktober bis jetzt? Weißt du, man ist so mit einem Bein draussen, aber...
Ja, ja. Also das Knifflige ist ein bisschen, ich bin immer wieder mal in verschiedene Sachen involviert worden. Das habe ich auch noch gern. Und das wird natürlich dann automatisch nicht mehr so, logischerweise. Weil sobald alles, was über Januar ausgeht, denkt man, ja, das bringt jetzt nicht an, den Frank noch dazu zu holen. es geht so ein bisschen Arbeit ab dem Karren, bist ein bisschen weniger im Kontakt, nicht weil es das jemand böse meint mit dir, sondern einfach aus logischen Gründen. Und aufgrund von meiner Position ist das wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gewesen. Gleichzeitig, ja, ist, ich habe gerade heute noch so ein Formular ausgefüllt, wo so als Feedback zum ganzen Offboarding-Prozess, wie der funktioniert ist, wie sich der angefühlt hat, sozusagen seit der Kündigung. Also eigentlich die Frage, die du jetzt gestellt hast, hat der People Circle mir auch noch gestellt. Und ich finde, insgesamt finde ich, ja, also für ein KMU, also wahrscheinlich ein professionellerer Prozess, als die meisten grösseren Firmen haben. Und nicht nur ein professioneller Prozess, sondern ein sehr empathischer, sehr aufmerksamer Prozess. Und
also so, wie man es machen sollte.
Ja, meiner Meinung nach schon, ja. Das also gehört ja immer natürlich auch die Person, die geht oder gegangen wird dazu. Aber ja, ich habe gefunden, wirklich also wie so von dem ersten Telefonat an so ein Gefühl von, hey, das funktioniert richtig gut.
Ah, das Kündigungsgespräch ist digital gewesen?
Das ist, ja, das ist remote gewesen. Mhm. Das ist einfach aufgrund vom, vielleicht per Ende Oktober, also es war wieder so zeitliche Dings gewesen und ich habe einfach mit dem People Specialist das bereden, persönlich, bevor ich einfach dann eine Kündigung schicke, sozusagen.
Das fände ich ein bisschen schräg, oder?
Ja, genau. Aber es ist dann wie halt so zeitlich ist es so gewesen, dass ich gewusst habe, hey, ich muss jetzt eigentlich heute einen Termin haben mit ihm. Und dann war er halt nicht im gleichen Büro gewesen, wie ich an dem Tag.
Hat er denn überhaupt noch wollen, dass du schriftlich kündigst? Oder hat er gesagt, das ist schon gut?
Ja. Aber ja, also das, eben, wir sind dann wie so die wichtigsten Sachen durchgegangen. Also ich habe ihn dann auch gefragt, und gesagt, hey, was soll ich jetzt alles machen? Was sind so die ersten, wichtigsten Schritte? Was siehst du, mit wem macht es am meisten Sinn, das jetzt zu kommunizieren? Also Kommunikation haben wir mega genau abgesprochen. Ja, und eben so ein paar so die rechtlichen Sachen im Sinn von, oder es ist also mehr so Brot, ich weiss jetzt nicht, wie das rechtlich genau ist, wenn ich ihm das sage, ob das schon gültig ist, das weißt du besser als ich. Das schon, aber du bist auch kein Arbeitsrechtler von dem.
Ja, und wir hatten eben gestern auch eine Kündigung gehabt.
Mhm.
Und dort ist genau ähnlich wie du, ich hoffe, wir schaffen auch so ein gutes Offboarding, aber eben, du hast auch mündlich schnell ein Gespräch gesucht, gekündigt mündlich, haben wir das kurz besprochen und gesagt, ja, musst du sicher nicht mehr schriftlich kündigen, aber wir sind natürlich auch deutlich kleiner.
Also, ja.
Bei uns sind alle involvierten Raum in dem Moment im Raum gewesen, also.
Ich weiß auch nicht, ich finde es amigs auch noch gut, so auch für mich, wieso das noch aufzuschreiben, ob jetzt das ein Brief ist oder
ein E-Mail. Hast du einen Brief geschrieben?
Ich habe dann ein PDF geschickt, einfach, aber so.
Das wäre wahrscheinlich nicht formgültig.
Eben, wahrscheinlich ist es.
Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht genau, was jetzt. Aber es ist immerhin, es ist ein E-Mail, wo ein PDF angehängt ist, wo einem E-Mail schriftlich. Also es ist schon ein bisschen mehr als einfach, ja, wir haben doch darüber geredet, ja, ich weiß auch nicht mehr. Haben wir darüber geredet? Also es ist schon ein bisschen, man hat ein bisschen eine höhere Beweislast, sozusagen, wenn man.
Ja, aber weisst, ich denke, wenn jemand will gehen, aus welchen Gründen auch immer, dann kannst du ihn nicht aufheben. Und dann
Nein. willst
du auch nicht, dass er bleibt, weil willst du jemanden heben, der nicht bleiben will.
Aber es ist ja, ich weiss nicht, habt ihr einen Arbeitsvertrag in eurem Fall gehabt, einen schriftlichen?
Ja, natürlich.
Genau, das schreibt man ja auch auf und tut man unterschreiben. Man könnte ja auch einfach sagen, ja, ist ja klar, oder? Also, bist du einfach angestellt.
Wir ja, haben ja miteinander. In der Anwaltskanzlei ist noch schwierig.
Ja, genau. Ja, aber das, man hat ja wie so, und darum finde ich, es macht es auch so ein bisschen, also, mein People Specialist hat eigentlich, also, das ist jetzt auch nicht Rocket Science, aber jemand zu dir sagt, hey, look, wir haben ja einen Vertrag und da drin steht auch, dass jeder von uns kann immer Ende Monat sich überlegen, bin ich da noch dabei bei diesem Vertrag oder nicht? Und das ist ja auch der Deal. Und ich finde, so ein bisschen die Objektivität, die wahrscheinlich du als Anwalt in vielen Momenten auch wieder wissen sagst, hey, was ist eigentlich objektiv? Was haben wir? Was steht im Gesetz? Was haben wir im Vertrag? Dem, weil es ist ja dann eben viel emotionale Involvierung und die Leute sind gekränkt oder nicht oder verrückt oder immer wieder auch zu sagen, hey, genau darum haben wir einen Vertrag, weil dort steht es ja drin, wie tun wir den auch beenden und so. Und darum, das, ich, mich beruhigt das noch ein bisschen, wenn man dann so ein Schreiben macht und dann so sagt, so, jetzt habe ich es abgeschickt. Oder jemandem auf den Tisch gelegt und gesagt, kannst du da noch einen Kribbel machen, dass du es bekommen hast oder so. Ich habe alle meine Kündigungen so gemacht.
Was haltest du von der These, dass eine Kündigung ist wie ein Beziehungsbruch? Wie Schluss machen?
Also, gerade in Bezug auf das ist es ja ganz anders, weil ja in Beziehungen ist ja ganz, sind ja ganz viele Sachen eben nicht explizit geregelt.
Also, aber du weißt es vielleicht nicht, aber wenn du nichts geregelt hast,
also es sind Gesetz, implizit ja. Sind, ah ja gut, ja, ja.
Das ist ja auch die Frage, ob man nicht die hier auf die Zeit einführen
will. Das ist jetzt noch eine ganz andere Frage. Sozusagen ein befristeter Vertrag. Ich glaube, das ist ein grosser Unterschied in den allermeisten Beziehungen. Es gibt natürlich Beziehungen, es gibt auch Leute, die Beziehungen, die besser sind als ich in dem, sehr viele Sachen explizit zu machen. Das muss ja nicht schriftlich sein, aber dass man sich gegenüber ganz viele Sachen miteinander bespricht und abmacht.
Ich würde es schriftlich machen, wenn ich innen raus weiss, bei dem vieles nicht mehr.
Ja, ja.
Aber du bist ja verheiratet.
Ja, ja, genau. Ja, aber dort, es ist, ich glaube, bei Scheidung, oder es ist ja, gibt wie zwei Sachen. Das gibt es vielleicht bei Kündigungen auch. Also das eine ist wie so das Rechtliche und das andere ist mehr das Emotionale. Und das hat es natürlich auch gegeben, aber ich bin dann schon ein bisschen weniger emotional involviert in meinem Job als in meiner Ehe. Also hoffentlich auch.
Es ist vielleicht auch etwas anderes, ob es die erste Stelle ist oder die fünfte. Meinst du nicht?
Ja, und wie lange dass du da bist und wie fest du verknüpft bist, dass alles deine besten Freunde sind, dort bei der Arbeit oder wieso, ja, ja. Also es ist sicher unterschiedlich, je nachdem, wie du es hat sicher auch Parallelen, aber es hat sich jetzt nicht angefühlt wie eine Trennung in dem Sinn. Es war manchmal ein bisschen traurig gewesen, aber das ist ja auch eben, ich finde das eigentlich auch noch schön, dass man wie so merkt, hey, ich gebe auch etwas auf, wo mir, es ist ja nicht nur schlimm, sondern im Gegenteil, es sind auch ganz viele Sachen, wo mir einen Haufen Energie gegeben haben und wo mich vor allem auch einen Haufen gute Leute, also wo ich gerne um sie herum gewesen bin. Ich bin ja auch viel in diesem Büro gewesen, weil vor allem ich auch, dass das ein Teil war von dem, was mir Energie gibt, die Leute um mich herum zu haben, zu merken, hey, wir arbeiten an diesen Sachen und so. Und es sind die Leute, es sind nicht die Sachen gewesen, die mir Energie gegeben haben, sondern in Kontakt sind mit den Leuten. Und das werde ich natürlich logischerweise nicht mehr so haben.
Ich danke dir für den Einblick. Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also, danke fürs Einschalten und bis bald.